Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir sind im 34. Teil und wollen uns heute über die Wiederkunftserwartung und das himmlische Heiligtum unterhalten. Nun, bei mir im Studio ist der Reinhard Gelbrich. Danke, dass du gekommen bist, dass du mit uns über dieses Thema sprichst. Du warst ja schon mal hier und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute so ein paar Dinge, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Nämlich zum einen möchte ich mit dir über die Wiederkunftserwartung sprechen, nämlich von der frühen Kirche, also von der apostolischen Kirche, bis zur Zeit der Reformatoren. Dann über die Wiederkunftserwartung in der Miller-Bewegung, das war diese große Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Dann möchte ich ganz kurz, bevor wir einen Blick in das Heiligtum hineinwerfen, mit dir über Typus und Antitypus sprechen. Vielleicht ganz kurz, damit wir wissen, was das ist. Und am Ende vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, was auf uns zukommt. Nun, zunächst über die Wiederkunftserwartung der ersten Christen, der Apostel und vielleicht bis zur Reformation. Vielleicht können wir erstmal so anfangen. Wir haben also alle Christen auf der Welt warten auf die Wiederkunft des Herrn. Jetzt, so viele Leute studieren darüber und denken darüber nach und wie wird es sein? Jetzt die Frage, gibt uns die Bibel eigentlich viele Informationen dazu oder wenig Informationen zur Wiederkunft?
Also ich denke, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, werden wir sehr schnell feststellen, dass es kein Thema gibt, das öfters in der Heiligen Schrift angesprochen wird, wie die Wiederkunft. Wie die Wiederkunft oder die Ankunft des Messias oder die Wiederkunft des Messias. Es beginnt schon ganz vorne in den ersten Seiten. Wird einer kommen, der wird der Schlange in den Kopf zertreten. Da war schon die Hoffnung da, dass da ein Messias oder ein Retter kommen wird. Und wir haben es bis zum Schluss in der letzten Seite der Bibel, wo es heißt, siehe, ich komme bald.
Und das ist Offenbarung 22.
Ja, Offenbarung 22. Also es werden über 300 Mal wird in der Bibel davon gesprochen, dass der Retter, der Messias kommt.
Okay, also es ist wirklich das große Hauptthema der Bibel eigentlich, die Wiederkunft, die Ankunft des Herrn. Jetzt, wie ist es bei den ersten Christen denn gewesen? Also wir haben gerade schon im Alten Testament, sagst du schon, dass da war sogar schon die Hoffnung, er kommt. Nun kam er ja tatsächlich, die Ankunft, die war ja da. Mhm. Ist ja wieder in den Himmel aufgefahren und wir warten jetzt auf die Wiederkunft.
Ja.
Jetzt wieder war das bei den ersten Jüngern, also ich denke da jetzt so an die erste Gemeinde, Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes, Bartholomäus und wie sie alle heißen, die zur ersten Gemeinde gehörten auch, Josef von Arimathea und Nikodemus. Was haben die geglaubt, wann Christus wiederkommt? Schreiben die davon was? Oder haben wir irgendwelche Zeugnisse von damals?
Ja, also die ersten Jünger, die da waren, die mit Jesus zusammen waren, sie wurden ja auch aufmerksam gemacht auf Jesus. Er hat ihnen ja gesagt, als er mit ihnen zusammen war, in Johannes Kapitel 14, das ist ein ganz einschneidender Text, der diesen Gedanken sehr deutlich vor Augen führt. Johannes Kapitel 14, der sagt hier, euer Herz erschrecket nicht, glaube dann Gott und glaube dann mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Also deutlich hätte sie es nicht sagen können, seinen Jüngern. Ich gehe jetzt hin und dann komme ich wieder und hole euch zu mir. Und die Naherwartung der Jünger war schon da. Paulus zum Beispiel, nicht? Paulus sagt, wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Das ist doch fantastisch, nicht? Mhm. Also sie wussten natürlich, da wird noch einiges kommen. Sie waren schon der Meinung, da wird sich einiges noch erfüllen, aber die Freude, dass das bald geschehen wird, war tief in ihrem Herzen.
Mhm. Ich glaube auch, also was wir sehen ja hier, also klar, wenn man das hört von Jesus Christus, wenn man in seinem Jüngerkreis ist, das heißt, guck mal, ich komme zurück und ich will euch zu mir nehmen, dann denkt man, okay, da wird er mich wahrscheinlich zu sich nehmen, während ich noch am Leben bin. Also er wird wiederkommen, wird sein Reich aufrichten. Die Jünger hatten ja damals auch wirklich gedacht, er wird ein irdisches Reich aufbauen. Mhm. Und das war ja schwer für sie zu verstehen, wenn Christus davon sprach, er muss erst sterben, er muss erst auferstehen und wird dann wiederkommen. Ich habe gerade gedacht, wo du von Paulus sprichst, die Jünger waren aber nicht so, dass sie irgendwie so fanatisch waren. Also sie sagen, er kommt jetzt wieder. Also Paulus ruft ja die Thessalonicher zur Ordnung und sagt, es muss erst noch was passieren. Fall ist es gerade auch schon zitiert. Mhm. Wir können das mal lesen. Also im 2. Thessalonicher, das ist, glaube ich, das zweite Kapitel.
Zweite Kapitel ist es, ja.
Zweite, genau. Und dann von Vers 1 an, genau. Da sagt Paulus, 2. Thessalonicher 2, Abvers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein.
Ja. Sehr spannend, was hier Paulus den Thessalonichern schreibt, nicht?
Absolut.
Es ist noch einiges, was kommen wird. Er sagt auch den Gemeindeleitern aus Ephesus, als sich verabschiedet, Postgeschichte, lesen wir das. Er sagt, passt auf, was eure Mitte werden, manche gräuliche Wölfe kommen. Es kommt noch einiges, aber die Freude, dass er kommt und dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, die war tief verwurzelt.
Ja, das denke ich auch, ja. Also die haben sich alle gefreut und haben gehofft, dass Christus bald wiederkommt. Aber interessant finde ich hier, dass er sagt, erst muss einer aus dem Weg sein, der jetzt noch zurückhält. Mhm. Also er ermahnt sie schon, werdet jetzt nicht fanatisch oder so. Denn natürlich ist die Freude da, dass Christus bald wiederkommt, aber es muss noch was passieren. Nicht? Ich habe mal gehört, dass die Christen damals, die haben für den für die Cäsaren gebetet. Die waren ja unterdrückt und verfolgt von den Cäsaren, also in den ersten Jahrhunderten. Aber sie haben gebetet, dass die Cäsaren nicht weggenommen werden, weil sie Angst haben, dann kommt einer, der Antichrist wird und der alles kaputt machen wird.
Ja, es gibt immer interessante Dinge, die gelaufen sind in der Geschichte, nicht wahr? Mhm. Aber das war jetzt nicht die Intention der Bibel. Ja? Die Bibel hat ihnen schon deutlich gemacht, das mit der Wiederkunft Jesu ist kein Thema, das man einfach auf die linke Seite schieben kann. Das ist ein Zentrum. Mhm. Und da müssen wir dranbleiben. Ja?
Und ist, glaube ich, auch bei den Christen aller Generationen so gewesen.
Ja.
Ist ja auch, Jakobus schreibt, so habt nun Geduld, wie der Landmann sich geduldet. In Kapitel 5 redet er davon. Doch die Frucht muss zuerst den Früh- und den Spätregen empfangen. Und dann
kommt die
Ernte. Dann kommt die Ernte. Mhm. Da sagt er auch, also, klar, Jakobus freut sich darauf. Und er sagt sogar in diesen Versen, glaube ich, also wir können mal reingucken, ich glaube, er sagt, es ist nahe die Wiederkunft oder so, sagt er. Und dann sagt er, aber achtet drauf, es muss noch was passieren. Jakobus 5, ich glaube, was ist das, Vers 7 oder so? Mal gucken. Jakobus 5, Vers 7, ja. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Also er sagt schon, da muss noch was kommen, aber stärkt eure Herzen und wartet geduldig, denn die ist nah.
Ja, ich meine, diese Naherwartung, die hast du auch in der Offenbarung sehr deutlich, nicht? Als Jesus durch den Johannes an die 7 Gemeinden diese Briefe schreiben lässt. Ja? Dann sagt er ganz deutlich in Offenbarung Kapitel 2 und 3, lesen wir diese 7 Sendschreiben an die Gemeinde, da sagt er zum Beispiel, die Gemeinde Thyatira haltet fest, was ihr habt, bis dass ich komme. Ja? Und er sagt dann der Gemeinde Philadelphia, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raubt. Mhm. Und der letzte Gemeinde sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür. Also es ist immer eine Bewegung, die mehr zum Ende zugeht.
Das ist interessant, ne? Da steht er schon vor der Tür und sagt, ich komme bald, ja. Ich bin nah und so, also
Ja, also der Gedanke, dass seine Verheißung, die er gegeben hat, sich erfüllen wird, die ist immer da. Mhm. Auch wenn wir nicht genau wissen, zu welchem Zeitpunkt. Und das ist gut so.
Er ist wirklich, er macht einfach so eine Hoffnung. Ne? Es gibt einem so eine Hoffnung und so eine Freude, dass man weiß, Christus kommt bald. Also in der ersten Gemeinde war das ja irgendwie, die Christen haben sich gefreut, wenn Jesus wiederkommt, sozusagen, dann geht alles in Erfüllung, was wir uns wünschen und was wir uns erträumen. Die Sünde von der Welt ist weg, das Leid ist weg. Jetzt, das war so in der ersten Gemeinde, wenn wir jetzt so durchgehen durch die Jahrhunderte und vielleicht, ich habe ja schon gesagt, bis zu den Reformatoren vielleicht mal uns vorwagen, wissen wir, wie die Reformatoren darüber gedacht haben? Haben die Reformatoren die nahe Erwartung gehabt, dass Jesus vielleicht zu ihrer Lebzeit wiederkommt? Oder haben Sie eher gesagt, es muss noch was kommen? Wie war es?
Also, ja, ich meine, es gab ja viele Reformatoren. Und die Reformatoren in dieser Zeit, die waren ja alle ein bisschen, eigentlich könnte man sagen, verknüpft miteinander. Ja? Sie kannten die Dinge auch wenn sie nicht zur ganz gleichen Zeit gelebt haben. Aber einer der bekanntesten in unseren Breiten, Martin Luther, kennt jeder, nicht wahr? Martin Luther sagte, es wird vielleicht noch 300 Jahre dauern, dann wird er kommen. Ja, das war, und er hat 1550 sowas, ja?
Ja. Das fand ich auch hochinteressant. 300 Jahre und man rechnet durch und kommt auf 1840.
Sowas ungefähr, ja. Und die Frage ist, wie kommen die Leute darauf? Wie kommen sie darauf zu sagen, es müsste in dieser Zeit Jesus wiederkommen? Mhm. Also das muss mehr sein als nur ein guter Gedanke, der ihnen gerade in den Kopf gegangen ist. Ja? Mhm. Die Reformatoren waren immer Leute, die sich an das Wort Gottes geklammert haben, die studiert haben. Und scheinbar war das etwas, was ihnen Hoffnung gegeben hat, dass er kommt.
Und sie waren auch hochintelligent und sehr bewandert in den Schriften. Ja. Also ich meine, heute kann jeder von uns eine Bibel in seiner Sprache kaufen. Das ist irgendwie keine Schwierigkeit. Ja. Aber damals war es echt Studium für die. Also die mussten die teilweise in fremden Sprachen lesen, mussten das extra übersetzen. Also das war schon schwierig für die Reformatoren. Und die waren quasi bei Null nach dem finsteren Mittelalter. Da war kaum Wissen. Und dann solche Dinge rauszukriegen.
Ja gut, man muss wissen, Luther war der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Ja?
Ins Deutsche, ja genau.
Es gab schon gewisse deutsche Übersetzungen, aber die waren nicht bekannt und jeder hat so eine eigene Sprache gehabt, die anderen lesen konnte. Aber Luther hat so die deutsche Sprache geprägt, nicht wahr? Und erst dann konnte das Volk eigentlich in der Bibel lesen. Aber die Reformatoren selbst, die mussten rangehen an den Text, nicht? In Hebräisch und Griechisch oder Latein. Latein war es auch schon da. Ja? Ja. Aber wie gesagt, sie hatten die tiefe Erwartung in dem Herzen, der Herr kommt Mitte des 19. Jahrhunderts.
Es ist so beeindruckend, dass es die Zeit war. Denn die Zeit der Reformatoren, also man fängt ja gemeinhin an zu sein, der erste war irgendwie so Wycliffe vielleicht in England und der letzte war wahrscheinlich John Wesley, das war so 18. Jahrhundert. Und dann ist es schon interessant, dass man sagt danach eigentlich, also es deutet alles irgendwie so auf das 19. Jahrhundert, also 1800 und, wie Martin Luther sagt, 300 Jahre. Und das macht ja auch so ein bisschen spannend. Haben die eigentlich versucht, wirklich auch genaue Zeitpunkte zu ermitteln, die Reformatoren? Haben die versucht zu sagen, an dem und dem Tag, da und da?
Also ich denke, soviel ich weiß, ist es nicht so, dass sie den Tag ausgerechnet haben, ja, in der Richtung. Aber sie wussten aufgrund der Aussagen, gerade aus dem Alten Testament, waren sie davon überzeugt, dass die Dinge, die in der Bibel offenbart werden, alle in diese Zeit des Mitte des 19. Jahrhunderts zutreffen. Nicht? Und einer der Schlüsseltexte, die alle die Reformation bewegte, war ein Text im Daniel.
Im Daniel?
Im Daniel. Interessant ist, als Jesus, und vielleicht sind Sie auch da drauf gekommen auf den Daniel, als Jesus mit den Jüngern auf dem Ölberg war, dieses bekannte Kapitel 24 Matthäus-Evangelium, wo die Jünger sagen, du sag uns doch was von dem Ende der Zeit. Du redest immer davon und wir wissen zu wenig. Sag uns doch mal was. Und Jesus fängt dann an, über viele Dinge zu reden. Also scheinbar musste Jesus gewusst haben, wenn er wiederkommt, sonst hätte er nicht reden können. Ja? Mhm. Aber in dem Zusammenhang sagt er ganz deutlich, wenn das alles da geschieht, was ich euch jetzt gesagt habe, dann achtet auf den Propheten Daniel.
Das Gräuelbild der Verwüstung.
Das Gräuelbild der Verwüstung. Also das war wahrscheinlich auch ein Punkt, weshalb die Reformatoren, also die bibelgläubigen Leute damals, die sich mit der Bibel wirklich intensiv auseinandergesetzt haben, den Propheten Daniel studiert haben. Mhm. Ja? Und wenn wir den Propheten Daniel aufschlagen, dann ist im achten Kapitel des Daniels eine höchst interessante Aussage. Und diese Aussage hat sie tief bewegt, die Leute. Daniel 8, Vers 14. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Also wenn man das zum ersten Mal liest, dann kann man sich wahrscheinlich wenig darunter vorstellen. Aber wenn man sich mit dieser ganzen Materie beschäftigt, gerade was hier im Daniel 8 steht, dann merken wir, da wird vom Heiligtum gesprochen, da wird vom Ziegenbock gesprochen, vom Widder gesprochen. Und die zwei Tiere waren Tiere des großen Versöhnungstags. Und der große Versöhnungstag ist bis heute bekannt, auch bei den Juden heute, Yom Kippur. Mhm. Ja, der große Versöhnungstag war der Tag, wo etwas ganz Besonderes im Heiligtum stattfand. Und da sagt dieser Engel, es soll noch 2300 Abende morgen dauern. Und das war etwas, was der Daniel überhaupt nicht verstand. Er ist fast krank geworden. Weil er dachte immer, dass das Heiligtum, das zerstört worden ist in Jerusalem, das war zu der Zeit, wo er weggeführt worden ist, dass das bald wieder aufgebaut wird. Und ein Prophet, der Jeremia, sagte, pass auf, es werden 70 Jahre sein, dann dürft ihr wieder zurück. Und diese 70 Jahre waren fast vorbei und dann hört er diese Sache von einem Engel, von zwei Engeln praktisch. Mhm. Es sollen noch 2300 Abende morgen dauern. Und der Daniel, der ist fast aus den Schuhen gekippt, nicht? Er sagt, was ist das? Ja. Und wir merken erst als sie damit sich beschäftigten, merkten sie, ja, das hat ja Relevanz für uns heute. Das ist ja nicht eine Sache, die irgendwann mal passiert, im 6. Jahrhundert vor Christus, sondern es hat ja eine Sache mit uns zu tun. Und darauf kamen die Pioniere und sagten, oder die Reformatoren, Jesus müsste Mitte des 19. Jahrhunderts kommen.
Mhm. War ja auch interessant, also als Daniel das hörte, für ihn war das ja unendlich weit weg. Also irgendwie 6. vorchristliches Jahrhundert. Mhm. Und wir wissen auch, ganz am Ende von diesem Kapitel steht, Daniel lag mehrere Tage krank. Und er war nicht in der Lage, die Geschäfte des Königs zu besorgen. Mhm. Das hat ihn ganz schön mitgenommen, was er gehört hat.
Ja.
Denn wir wissen also prophetisch, 2300 Abend und Morgen sind 2300 Tage, sind prophetisch natürlich Jahre. Mhm. Und da brauchen wir nur gucken, wann hat das alles angefangen. Mhm. Und das verrät so ein bisschen das 9. Kapitel. Jetzt ohne da groß reinzugucken, brauchen wir glaube ich jetzt nicht studieren. Ist doch ein anderes Thema. Aber zur Zeit des Beginns, wenn der Befehl ergeht, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Mhm. Und die Zeitspanne, die kennen wir historisch. Ziemlich genau, also 457 vor Christus. Ja.
Wobei da in Esra, die stehen in Esra, die drei Befehle, es waren drei, wobei die ersten zwei Befehle mit dem Tempelaufbau zu tun hatten. Aber in Daniel sagt, es soll der angefangen zu rechnen, wenn Jerusalem aufgebaut wird. Und es gab nur einen Befehl, der mit Jerusalem, mit den Stadtrechten zu tun hatte. Mhm. Und der war 457 vor Christus.
Das war Artaxerxes.
Ja. Mhm. Ja. Und das ist spannend. Und ich meine, was die Sache noch glaubwürdiger macht, ist, dass Gott durch den Propheten Daniel noch eine, wie soll man sagen, eine Rechenprobe eingebaut hat. Er hat nämlich den Messias mit eingebaut, wann der kommen soll.
In Daniel 9.
Hm? In Daniel 9.
Ja, ja.
Und der Messias ist genau zur richtigen Zeit gekommen, so wie der Paulus den Galatern schreibt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also Jesus ist genau zur richtigen Zeit gekommen, keinen Tag später, keinen Tag früher. Und weil Jesus genau zur richtigen Zeit gekommen ist, ist das, was in Daniel 8, Vers 14 steht, genauso aktuell.
Ja. Und das ist, ich glaube, auch so wichtig, also mal kurz bei Daniel 9 zu bleiben, also wie können wir die 2300 Abende und Morgen, woher wissen wir, wann die anfangen? Das wissen wir aus Daniel 9.
Ja.
Wenn man die beiden Dinge verknüpft und Daniel 9, da werden 70 Wochen beschrieben, die alle zusammenhängen.
Ja.
Also 7 Wochen plus 62 Wochen plus eine Woche.
Ja.
Und jetzt, wann diese 70 Wochen beginnen und wann sie enden sozusagen, das wird ganz, ganz deutlich, wenn man die letzte Woche kennt. Denn die letzte Woche ist definitiv die Woche des Messias.
Ja.
Also 27 nach Christus bis 34. Und das ist diese berühmte Woche. Ja. Und diese Woche, die ist unverrückbar. Also es gibt Leute, die versuchen, diese Woche in die Zukunft zu legen oder weit in die Vergangenheit. Aber diese Woche ist völlig unverrückbar. Die ist genau von 27 bis 34 nach Christus.
Ja.
Und da gehört die 70. Woche hin. Und wenn man die kennt, dann kann man alle anderen 69 Wochen auch auslegen. Und man kennt genau das Anfangsdatum.
Ja, und es wird ja hier gesagt, in der Mitte der Woche wird etwas geschehen im Tempel. Nicht? Speisopfer und Schlachtopfer wird abgeschafft werden. Und genau nach 3,5 Jahren ist die Zeit des Messias zu Ende gewesen.
31 nach Christus.
31 nach Christus. Er ist gestorben, er ist gekreuzigt worden. Und im Tempel ist der Vorhang zerrissen und die ganze Opferung hat aufgehört. Also es ist genau das, was hier beschrieben steht in Daniel. Und wir merken schon, dass Daniel 8 und 9 zusammengehören, hängt auch damit zusammen, dass der Engel, der in Daniel 8 dem Daniel etwas erklären sollte, genannt wird, es war der Engel Gabriel. Und in Kapitel 9 wird uns berichtet, dass der Engel Gabriel gesagt hat, pass auf, ich bin jetzt zu dir gekommen, um dir das zu erklären, was du vorher nicht verstanden hast.
Mhm.
Also die Klammer zwischen 8 und 9 ist ganz, ganz eng.
Ja, ja. Da können wir zusammensetzen. Und die Reformatoren, die wussten das?
Die wussten das. Und deshalb war für sie dieser Text unheimlich wichtig.
Ja. Das zeugt ja auch immer noch so ein bisschen, dass sie sich damit beschäftigt haben. Vielleicht weiß das einer von unseren Zuschauern.
Ja.
Man weiß ja, dass das Nürnberger Rathaus zeigt es noch so ein bisschen. diese Tiere, aus dem, also sie haben sich mit Daniel beschäftigt, weil das haben die Reformatoren da gemacht.
Ja, das ist jetzt
nur für
das sind intern. Tiere, genau. Das sind die Tiere aus Daniel 7. Also das ganze Daniel ist höchst interessant zu studieren.
Aber es war halt die Zeit der Reformation, also die haben das gemacht.
Ja, ja.
Also die Reformatoren, zumindest Martin Luther, wissen wir, als er gefragt wurde, wann ist die Wiederkunft ungefähr? Er sagt 300 Jahre ungefähr.
Ja.
Also er hatte schon, er war im prophetischen Wort schon sehr bewandert.
Ja.
Also er hätte sich bestimmt gewünscht, Christus kommt möglichst schnell wieder, aber er weiß, da muss noch was kommen. Es offenbart sich gerade.
Wobei Luther jetzt kein Datum festgelegt hat. Ja? Er sagt, also er kommt genau an dem Tag oder der Woche wieder. Aber er sagt, in dieser Zeit wäre es denkbar, aufgrund der Aussagen des Daniel.
Mhm. Wenn wir jetzt mal in diese Zeit springen, die Martin Luther da genannt hat, Christen gab es ja immer noch, alle möglichen Kirchen gab es ja, die vielen protestantischen Kirchen, auch die katholische Kirche, orthodoxe Kirchen, es gab jede Menge Christen. Und wir kommen also jetzt so irgendwo in die Zeit, frühes 19. Jahrhundert. Es gab ja damals eine große Bewegung, so eine Erweckungsbewegung, genau zu dieser Zeit. Wir nennen sie heute die Miller-Bewegung, einfach zurückzuführen sozusagen auf einen baptistischen Prediger oder Baptisten. Das war ein Gemeindeglied, war er Ältester? Ich glaube gar nicht. Jedenfalls ein Gemeindeglied der Baptisten, William Miller. Und der hat damals genau über diese Dinge studiert, also auch das Buch Daniel.
Ja, ja.
Und er hat das rausgebracht und hat gesagt, eigentlich müsste Christus bald wiederkommen.
Eigentlich ist noch interessant, dass gerade in dieser Zeit zwei Leute genannt werden oder bekannt sind, die auch studiert haben und auf die gleiche Erkenntnis gekommen ist. Da war ein Jesuit, ein Immanuel Lacunza, der hat ein Buch geschrieben über die Wiederkunft Jesu.
Lacunza, das war ein Pseudonym Lacunza,
ja,
weil er
nicht
outen durfte als
Jesuit. Sonst durfte er, ja. Aber er hat ein Buch geschrieben. Man kann ja sogar bei Google nachschauen, wie das Buch ausschaut heute, man sieht das ja. Und er schreibt davon, dass Jesus da Mitte des 19. Jahrhunderts kommen muss. Ja? Mhm. Oder der bekannte Prediger Joseph Wolf, er war, sein Vater war Rumäner, ist in Tübingen aufgewachsen.
Jude,
Jude, ja. Aber er predigt praktisch auf der ganzen Welt, nicht nur bei den Juden, sondern er war in China, er war in Amerika, war in England, war in Deutschland. Und was predigt er? Jesus kommt wieder. Also das war nicht nur eine Sache, dass da einer aufgestanden wäre und gesagt, jetzt habe ich was Neues entdeckt.
Ja.
Sondern jetzt ist die Zeit gekommen, von der Luther schon sprach, also Mitte des 19. Jahrhunderts, und entstanden Leute auf, die diese Botschaft angefangen haben zu verkündigen. Und dazu gehört natürlich auch der William Miller. William Miller war eigentlich nur Farmer, aber er war ein sehr guter Bibelkenner. Er hat über 10 Jahre studiert, er hat nie davon gesprochen, weil er wollte nicht, dass er sagte, ich möchte keinen irgendwo in die Irre führen. Ja? Ich möchte gerne, dass das in der Bibel begründet ist und ich studiere erstmal für mich alleine. Aber es hat ihn doch sehr bewegt. Und dann hat er ein Gebet gesprochen. Und solche Gebete sind manchmal gefährlich. Er hat gebetet, lieber Gott, wenn das wirklich dein Wille ist, dass ich darüber sprechen soll, was ich da entdeckt habe in Daniel, dann muss mich jemand ansprechen. Ich spreche keinen an. Und er war noch gar nicht richtig fertig mit seinem Gebet, klopft an der Tür. Und sein Neffe ist, glaube ich, gekommen aus einem anderen Dorf. Und er sagt, du, Onkel, bei uns ist der Pfarrer ausgefallen. Kannst du nicht, du studierst die Bibel, kannst du nicht was sagen darüber. Und da hat er angefangen zu predigen. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Weil die Leute plötzlich gesagt haben, Mensch, das ist ja so spannend, da müssen wir mehr wissen. Und Miller wurde eingeladen, nicht nur einmal am Sonntag zu predigen, 2, 3, 4 Mal zu predigen, bis nach Boston rauf, weit umkreist. Damals gab es noch kein ICE, das schnell fahren konnte, es war alles mühsam, die Sache.
Mit Kutsche. Aber,
ja, mit Kutsche und so weiter. Und es war etwas, was fast eine Revolution angestacht hat. Das heißt, da ist etwas ins Leben gerufen worden, wo die Leute zur Bibel hingeführt worden sind. Sie haben nicht nur ein Wort gehört, sondern sie sind zur Bibel geführt worden, haben selbst gelesen und gesagt, okay, das scheint sehr interessant zu sein. Und da sind Tausende, Hunderttausende haben angefangen, die Bibel beim Wort zu nehmen, ernst zu nehmen.
Das waren Christen aller Konfessionen.
Aller Konfessionen. Und sie haben dann in ihren Kirchen darüber gesprochen. Und das Problem war, dass man nicht hören wollte. Dann gab es riesen Auseinandersetzungen und manche wurden aus der Kirche rausgeworfen, aus ihren Kirchen rausgeworfen. Also wir können das nicht mehr hören. Und je mehr sie da, wie soll man sagen, rausgeworfen worden sind, umso mehr sind dazugekommen, weil sie gesagt haben, also uns kann doch niemand den Mund verbieten, also wir können doch die Bibel lesen. Also das war schon eine sehr spannende Zeit damals.
Das war beeindruckend. Ne? Und diese Bewegung, diese riesen Erweckungsbewegung, die größte war wohl in Nordamerika. Ja. Es gab ja überall auf dem Planeten auch so Erweckungsbewegungen. Aber die größte dort hat später den Namen Miller-Bewegung bekommen und man nannte sie Milleriten dann. Mhm. Das haben die sich nicht ausgedacht, das hat die Presse irgendwann mal gemacht. In der Zeitung stand irgendwann mal die Milleriten-Bewegung. Ja. Für alle klar, okay, dann nennen wir das so. Und seitdem heißt die irgendwie so. Also wenn man es nachgoogeln will, die Milleriten-Bewegung, dann sieht man genau die Bewegung, über die du gerade sprichst.
Ja. Und das war eine Bewegung, die eigentlich aus allen Gemeinschaften, allen Kirchen zusammengewürfelt war. Die war nicht immer eines Sinnes. Die haben manche unterschiedliche Ideen noch gehabt. Ja? Mhm. Aber eines war für sie wichtig. Jesus kommt.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Erwartungen hatten Sie eigentlich bezüglich der Wiederkunft und wie sind Sie darauf gekommen? Also diese Milleriten zeichneten sich ja wirklich dadurch aus, dass sie gesagt haben, die Wiederkunft ist nah.
Ja.
Wie kamen die darauf?
Sie waren, sehr, 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 sehr durch das Studium der Heiligen Schrift. Also sie haben sich speziell auf dieses Thema sehr, sehr stark konzentriert, weil sie gesagt haben, wo sagt die Bibel etwas darüber? Ja? Mhm. Und sie merkten schon, jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, in Daniel 8,14 wird vom großen Versöhnungstag gesprochen. Mhm. Und der große Versöhnungstag war, und das ist schon interessant, wenn man gerade das Heiligtum beachtet, hat das Heiligtum unheimlich viele Facetten zu unserem Glauben. Unser Glaube ist wie ein, wie soll man sagen, es sind viele, viele verschiedene Gedanken, aber durch das Heiligtum wird so ein Bauplan geschaffen, mhm. der die ganzen Bausteine sinnvoll zusammenfügt. Und sie haben gesehen, der große Versöhnungstag war in dem Heiligtumsdienst eine der wichtigsten und der größten Feste innerhalb eines Jahres. Der große Versöhnungstag war, der Yom Kippur, war der Tag, wo das Heiligtum symbolisch von der Sünde gereinigt worden ist. Mhm. Einmal im Jahr.
Denn das ganze Jahr über hatten die Israeliten sozusagen ihre Sünde dort bekannt und dort hineingebracht.
Ja.
Aber einmal musste sie da gereinigt.
Das war ein symbolischer Akt, dass der hohe Priester praktisch dieses Heiligtum entsühnt hatte. Mhm. Und ein Sinnbild dafür, dass Gott einmal die Sünde für alle Zeiten wegbringen wird, also vernichten wird. Einmal ist die Zeit, wo keine Sünde mehr da ist. Das sollte der große Versöhnungstag symbolisieren. Ja? Mhm. Und der große Versöhnungstag, wenn das eine besondere Zeit ist, dann war für sie klar, wenn Sünde nicht mehr da sein soll, dann kann das nur die Wiederkunft Jesu sein. Ich glaube, der Gedanke ist sehr naheliegend.
Ich meine sogar, dass damals in sämtlichen Kirchen, in sämtlichen Gemeinden, also egal ob es Baptisten waren oder Methodisten oder Lutheraner oder angelikanische Kirchen, ich glaube, überall, alle Kirchen haben damals gedacht, das Heiligtum ist die Erde. Und wenn das Heiligtum gereinigt wird, dann muss die Erde gereinigt werden von Sünde. Und das passiert auch eigentlich genau dann, wenn Christus wiederkommt. Und so hatten sie, glaube ich, diese Verbindung gemacht und gesagt, Jesus kommt wieder. Und jetzt, wie die Reformatoren, wenn sie diese Zeit annehmen, also in Daniel 2300 Abend und Morgen, und sie können das wirklich noch genau auslegen. Die Geschichtsschreiber, die waren wohl schon ganz gut und die haben gute Sachen schon gefunden, entdeckt, auch in der Archäologie, und konnten das Datum ziemlich genau festmachen. Also sie konnten schon sagen, der Beginn dieser 2300 Jahre ist irgendwo 457 vor Christus. Konnten sogar die Jahreszeit sagen.
Ja, das schon, aber es kommt noch was dazu. Der große Versöhnungstag, der jedes Jahr gefeiert wurde, war ein Tag, der beweglich war. Das heißt, er war einen bestimmten Tag im Jahr festgelegt. Und in diesem Jahr, wo sie dachten, es ist jetzt soweit, war genau der 22. Oktober 1844.
Ach, sie mussten es ja nochmal neu annehmen, weil sie erst auf 1843 gekommen sind.
Ja.
Und haben sie natürlich den Fehler gemacht, dass sie das Jahr Null. Es gibt ja die astronomische Zeitrechnung.
Ja.
Und die müssen wir immer annehmen, wenn wir rechnen. Wir machen manchmal den Fehler, nehmen die historische Zeitrechnung. Und da haben wir das Problem, dass wir von dem Jahr 1 vor Christus direkt aufs Jahr 1 nach Christus springen.
Ja.
Bei der astronomischen Zeitrechnung aber haben wir Jahr 1 vor, Jahr 0, 1 nach.
Ja.
Wir müssen also, wenn wir rechnen, immer die astronomische nehmen, dann kommen wir auf 1844.
Ja.
Wenn wir die historische nehmen,
ist bei 43.
Bei 43, genau.
Ja. Es gab ja kein Jahr 0. Und die Umrechnung vor Christus und nach Christus wurde auch ganze Zeit später gemacht. Ja? Man konnte nicht zur Zeit Jesu schon vor und nach Christus machen. Das hat man dann später gemacht, weil man gesagt hat, Jesus ist solch eine markante Persönlichkeit, die praktisch die ganze Geschichte beeinflusst. Mhm. Und von da hat man die ganze Zeit dann umgerechnet, vor Christus und nach Christus.
Ja. Vorher war es ja immer so und so lange nach dem und dem Kaiser.
Ja, ja, man hat immer von den Kaisern heraus, von den Königen oder von Cäsaren gerechnet. Ja. Erstes Jahr nach dem oder so. Und es ist gar nicht so einfach, das auszuklügeln, damit es auch dann hinterher gestimmt hat.
Mhm. Und wir wissen ja nun, also tatsächlich, also die hatten so eine Naherwartung. Es gab eine Riesenbewegung in dieser Miller-Bewegung. Also viele Leute, ich weiß, die haben ihre Häuser verkauft, haben ihr Geld genommen und haben Papiere gedruckt, Missionspapiere, haben Leute gewarnt und gesagt, bitte, bitte, mach deinen Frieden mit Christus, er kommt bald wieder, sei bereit. Es hat Riesenwellen geschlagen, über ganz Nordamerika, über die ganze Welt. Überall haben die Menschen davon gehört und haben angefangen, sozusagen sich vorzubereiten. Jetzt kam aber, diese Bewegung war ziemlich groß. Diese Miller-Bewegung wartete ja auf die Ankunft am 22. Oktober 1844.
Wobei man sagen muss, dass es, je näher es an das Datum rankam, eine ganze Reihe noch dazugekommen sind, die sagten, wir wissen nicht, ob das stimmt, aber wir möchten auf jeden Fall einen Zug drauf, wenn es wirklich stimmen sollte. Ne? Das waren so die letzte Bastion, die da gestürmt ist, worden ist. Und viele sind noch dazugekommen in den letzten Tagen, weil sie meinten, naja, keine Ahnung, aber wir wollen nicht vergebens da gewesen sein.
Die haben es nicht selbst studiert, sondern haben einfach
gedacht. Die sind einfach nachgelaufen, ja? Das muss man auch wissen. Da gab es dann sehr, sehr viele, es waren Hunderttausende, die zum Teil alles verkauft haben. Aber es waren sehr ernste Leute auch dabei, sehr, sehr ernste Leute, die wirklich so felsenfest von dem Wort studiert oder fixiert waren und ausgerichtet waren, die man nicht einfach etwas vormachen konnte. Die wussten genau Bescheid.
Das waren schon gute Leute, also wie schlau aus allen Gemeinden kamen die zusammen. Mhm. Jetzt wissen wir aber, dass am 22. Oktober 1844 Christus ja nicht wiedergekommen ist. Mhm. Also er war nicht da. Ich würde sagen, immer dieser Tag ging ja so als die große Enttäuschung in die Geschichte ein. Viele Menschen waren wirklich total enttäuscht. Natürlich, ihre Hoffnung war zerbrochen, Christus jetzt zu sehen. Mhm. Viele hatten ihre Ernte nicht mehr eingeholt, hatten ihr Hab und Gut verkauft, hatten alles da reingesteckt, anderen Menschen zu sagen, bitte, bitte bereite dich vor, Christus kommt. Und er kam nicht. Jetzt muss man ja sagen, diese Miller-Bewegung, ist diese Bewegung denn nun ein falscher Prophet? Oder hat diese Bewegung irgendwie wird sie irgendwie in der Bibel gerechtfertigt, diese Bewegung? Oder muss man sagen, das war ein falscher Prophet? Die haben behauptet, Christus kommt wieder und Christus kam nicht. Oder sagt die Bibel schon, das wird passieren?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir Menschen sind manchmal, wenn wir eine Idee haben, oft sehr schlecht wieder von dem Zug runterzuholen. Ja? Wir sind dann sehr oft geneigt, etwas durchzuziehen. Nehme ich zum Beispiel Jünger an. Bleiben wir bei dem Beispiel, das ist unverfänglich. Jesus hat seinen Jüngern immer gesagt, passt auf, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Und die Jünger haben es nicht geglaubt. Obwohl sie es genau gewusst haben, haben es nicht geglaubt.
Das hat 3-mal gesagt.
Ja, ja. Obwohl sie es genau gewusst haben. Das heißt, wenn Gott etwas sagt, heißt noch lange nicht, dass wir es immer verstanden haben gleich. Mhm. Das heißt, es ist notwendig. Und die Menschen damals waren so fixiert, so, wie soll man sagen, von dieser Idee inspiriert, dass Jesus jetzt kommen wird, am 22. Oktober, dass sie im Prinzip alles andere vergessen hatten. Ja? Und das war für diese Bewegung auszeichnend, aber es war auch eine große Gefahr, wenn es nicht stattfinden würde. Dann wäre die Frustration sehr groß, und die war sehr groß. Mhm. Viele, die damals auf diesen Zug noch gesprungen sind, sind gleich wieder gegangen. Das waren die Letzten, die gekommen sind, die Ersten sind wieder verschwunden. Ja, gesagt, haben wir sowieso gewusst, das taugt nichts. Ja? Eine ganze Reihe haben den Glauben ganz verloren. Schade, es ist aber so. Wollten mit Glauben überhaupt nichts mehr zu tun haben. Es gab einige, die sind in ihre Kirchen zurückgegangen, aber es waren nicht sehr viele, weil die Kirchen sie oft nicht mehr aufgenommen haben. Aber es war ein kleiner Teil, ein paar Leute, die gesagt haben, wenn sich jemand irgendwie vertan hat, geirrt hat oder etwas nicht richtig verstanden hat, dann müssen es wir gewesen sein. Wahrscheinlich haben wir irgendwas nicht richtig verstanden. Weil das Wort in der Bibel ist so klar, dass man eigentlich nichts anderes sehen kann. Mhm. Und sie hatten angefangen zu beten und zu fasten und zu studieren. Es war so eine Zeit von ungefähr 1,5 Jahren.
Mhm. Ja? Um kurz einzuhaken, ich glaube, diese Zeit, wir können die sogar sehen in der Bibel. Mhm. Das hast du bestimmt mal gelesen, Offenbarung 10, kennst du bestimmt vorwärts und rückwärts. Aber wenn wir da reingucken in Offenbarung 10, dann finde ich das so faszinierend, dass Gott das genau vorausgesagt hat. Dass genau das passieren wird. Offenbarung 10, wir können mal so ab Vers 8 lesen. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, ist hier genau so passiert. Da sehen wir Johannes in Offenbarung 10. Mhm. Und Johannes sieht da einen Engel, der steht da mit so einem offenen Büchlein. Mhm. Und da fragt man sich, welches offene Büchlein hat der Engel da in der Hand? Was ist das für ein offenes Buch? Mhm. Und wir wissen, es wurde mal ein Buch geschlossen in der Bibel, das erst zum Ende der Zeit wieder aufgetan werden soll.
Ja, steht in Daniel 12.
In Daniel, das, genau.
Versiegelt dieses Buch.
Ja. Genau, versiegelt dieses Buch bis zur Zeit des Endes.
Ja.
Und dann weiß man, okay, hier plötzlich wird Johannes ein Buch gezeigt, das ist plötzlich offen.
Es ist noch eine Parallele. In Daniel 12 hast du jemanden, der seinen Fuß auf das Meer und aufs Land setzt und schwört bei Gott. Und wir haben hier den wieder. Ja? Also es sind sehr viele Parallelen, die genau sagen, es handelt sich um diesen Gedanken. Ja?
Schon beeindruckend. Also es geht hier genau um dieses Buch Daniel. Und ab Vers 8, ich lese mal, Offenbarung 10, Vers 8. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm es und iss es auf. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und dann merkt man hier in dieser Stelle, das ist genau diese große Enttäuschung. Mhm. Es war süß, also diese Naherwartung, Christus wird jetzt wiederkommen in unserer Zeit, wir werden ihn sehen, 22. Oktober 1844. Mhm. Das Buch Daniel wurde verstanden. Sie haben gemerkt, die Zeit ist da. Und sie haben gedacht, Christus kommt wieder. Aber als sie es verdaut hatten sozusagen, war es plötzlich bitter im Magen. Und dann steht in Vers 11, und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen. Über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige.
Ich meine, Sie haben ja auch in Daniel, in Offenbarung Kapitel 3, etwas gefunden, was Sie vorher auch noch nie so verstanden haben. Und manchmal sind Dinge, die Gott im Voraus sagt, erst dann verständlich, wenn sie eintreffen, die Dinge. Ja? Mhm. Da steht in der Gemeinde Philadelphia. Philadelphia steht in Vers 10 im dritten Kapitel. Da lesen wir, weil du nun mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden sind. Und sie merken, oh, das ist vielleicht etwas, was wir im Augenblick gerade erlebt haben. Ich meine, dass sie so felsenfest davon überzeugt waren, dass da etwas kommen muss, dass die Wiederkunft Christi kommt, war ja auch ein Wort, das sie in Matthäus 24 lassen. Und vielleicht sollten wir dieses Mal aufschlagen. Matthäus 24, wir haben das Kapitel ja vorhin schon mal erwähnt, wo die Jünger mit Jesus auf dem Ölberg saßen. Und da steht gleich am Anfang, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm das Gebäude des Tempels. Er besprach, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der zerbrochen wird. Und dann sind sie auf dem Ölberg, und als sie auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Und für das Ende der Erde. Also es waren da zwei Fragen drin. Es ging um die Zerstörung des Tempels und auch über das Kommen Jesu. Und dieses Kapitel 24, das haben sie auch studiert. Also die Milleritenbewegung, die waren schon gut bewandert in der Bibel. Und da lesen sie in der Bibel Vers 29 in diesem Kapitel. Vers 24, da steht, sogleich aber nach dem Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Also deutlicher hätte sie es nicht sagen können, oder? Hm. Und er sagt es ganz deutlich, da werden Dinge passieren. Und interessanterweise, die Miller-Bewegung, die ja so Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, war ja auch etwas, was eigentlich entstanden ist, weil sich Dinge ereignet haben, die die Miller-Bewegung eigentlich gefestigt hat. Ja, das hat damals Miller auch angelegt und studiert. Nicht? Wir sehen aus der Geschichte heraus, da war ein wichtiges Zeichen, nämlich die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, steht hier schon, das letzte dort. Und wir merken, es gab damals, 1755, am 1. November, das größte Erdbeben, das man je in Europa gemessen hat. Das war das Erdbeben zu Lissabon. Da wurde die ganze Stadt ausradiert innerhalb von Sekunden.
Und diese eisernen Schwingungen konnten weltweit gemessen werden. Ne?
Die konnten gemessen werden. Also das war etwas, was die Leute sehr bewegt hat. Ja? Mhm. Das war 1755, 1. November. Einige Jahre später, 1780, gab es plötzlich eine Sonnenfinsternis. Aber eine Sonnenfinsternis ist normal nach 8-10 Minuten vorbei. Mhm. Ja? Ich habe eine mal in Nürnberg erlebt, das war Stimmung wie Weltuntergang, ja? So richtig, alle Sonne war wunderbar da und dann plötzlich wird so alles düster und dunkel. Ah, das sind Gefühle wie Weihnachten und Pfingst zusammen. Ja? Aber diese Sache, was hier passiert ist, war, die Sonne ging auf, wunderbar, in Nordamerika in erster Linie zu sehen gewesen.
Neuengland, ja.
Neuengland. Mhm. Ungefähr 9 Uhr kam plötzlich so eine Wand, dunkle Wand, die Sonne wurde richtig dunkel und das hat nicht aufgehört. Das ging bis ungefähr 16 Uhr. Keiner weiß bis heute, was die Ursachen waren. Also das hat die Leute sehr bewegt, ne? 1780. Also es sind Zeichen, die die Vorbereitung waren auf die Dinge, wo die Leute sagten, das ist ja passiert. Die darauffolgende Nacht sollte eigentlich Vollmond sein. Und bei Vollmond brauchst du keine Taschenlampe draußen, da ist es sehr schön hell. Mhm. Die war so dunkel, dass man nicht mal ein weißes Blatt Papier von Augen gesehen hat. Ja. Ja? Wobei dann, als der Mond rausgekommen ist, wurde er richtig blutrot. Ja? Mhm. Aber das war etwas, was sie ganz stark bewegt hat.
Ist auch interessant, die Zeitungsberichte von damals, die schreiben sogar, man hatte eine Kerze angemacht, aber die Kerze hat den Schein gar nicht richtig an die Wand geworfen.
Ja.
Also irgendwie, das erinnert so ein bisschen an die Finsternis damals in Ägypten.
Ja. Und dann wird noch berichtet, die Sterne fallen vom Himmel. Mhm. Und auch das ist passiert, 1833. Mhm. Da ist plötzlich ein riesen Sternenfall. Da schreiben Zeitungen heute noch, ja, ich habe einen Bericht zu Hause vom Spiegel, glaube ich, wo sie über diesen Sternenfall schreiben.
Myriaden von Sternschnuppen im Himmel erhellen, das war ein buntes Kreisen.
Ja. Also es sind genau diese Dinge passiert, verstehen wir? Wir können verstehen, dass die Milleriten damals, die Leute, die zu Milleriten gegangen sind, die sind nicht gegangen, weil sie nichts anderes zu tun hatten. Sondern sie haben die Erfüllung dieses Worts gesehen, gedacht, wenn das sich jetzt erfüllt hat, dann ist das ja gar nicht mehr anders zu denken, dass Mitte des 19. Jahrhunderts Jesus kommen muss.
Vor allem 1833 passiert das.
Ja.
Und wie Miller-Bewegung hatte 1834 so einen Auf. Also wir würden sagen, sie startete wirklich 1834, als so viele tausend Leute dazugekommen sind, so viele Prediger in allen Kirchen das verkündet haben. Das war direkt nach dem Sternfall.
Ja. Wir verstehen, das ist wirklich etwas, ja. Und man fragt sich natürlich, da steht dann müsste eigentlich das Zeichen des Menschensohns im Himmel erscheinen. Warum ist dann Jesus nicht gekommen? Das ist eine Frage, die wirklich berechtigt ist. Und du hast gefragt, ist das jetzt, sind wir einem falschen Propheten gefolgt oder nicht? Nein, sie sind keinem falschen Propheten gefolgt. Das Problem ist oft, dass unsere Sichtweise mit der Sichtweise Gottes nicht immer ganz identisch ist. Das heißt, wir können die Dimensionen, die Gott uns zeigen möchte, oft nicht richtig erkennen, sehen. Ich nehme immer ein Beispiel, um das mir deutlich zu machen. Also ich bin gerne beim Wandern im Urlaub, meistens sind wir mit den Kindern in Bergen gewesen. Und wenn man dann, ich denke noch an eine wunderbare Wanderung, wir sind hier einen steilen Berg nach oben gegangen, schön grün. Und ganz oben am Berg, am Gipfel, da hat man dann gesehen, dass der Berg plötzlich weiß wurde. Und ein wunderbarer, also wir haben uns schon gefreut, da mit den Kindern Schneeballschlag zu machen, was in der Richtung. Und als wir dann da oben waren, verschwitzt und mit Schweiß bedeckt und dachten, jetzt haben wir den schönen Eisberg oder Schneeberg vor uns. Dann haben wir gesehen, dass da ein Riesental vor uns war. Das heißt, aus der Perspektive, in der wir waren, war dieser Schneeberg genau dort, wo wir eigentlich ihn vermutet
haben. Da oben war das Ende, ne?
Ja. Aber wir haben die Täler nicht gesehen. Mhm. Das heißt, die Jünger haben wohl diese Situation gesehen und dachten, es ist soweit. Aber die Täler, die noch dazwischen kommen, haben sie nicht gesehen. Die Perspektive, die Gott uns gibt, ist, ja, ja, er kommt. Aber es heißt nicht, dass er genau kommt, wenn du meinst, dass es kommt. Mhm. Ja? Und ich denke, das ist wichtig zu erfahren. Deshalb war wohl eine große Enttäuschung. Aber zu sagen, es ist ein falscher Prophet, weil man Dinge wahrgenommen hat, die die Bibel uns offenbart hat, wäre nicht die richtige Antwort.
Das wäre ja auch seltsam. Die Bibel hat ja in Offenbarung 10, beschreibt sie genau diese Enttäuschung.
Ja.
Jetzt ja das Besondere, ich meine, aus dieser Bewegung, sozusagen aus der Miller-Bewegung, sind ja viele weggegangen. Viele auch Gruppierungen haben sich gebildet. Davon die mit Abstand größte, sozusagen, die es nachher gab, war dann die aufkommende Adventgemeinde, also die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, sind daraus dann entstanden, 1863. Heute, glaube ich, die fünftgrößte Gemeinde der Welt. Also es wurde eine große Bewegung. Und sie haben sich sogar den Namen Adventisten gegeben, die auf die Ankunft warten. Mhm. Also man merkt schon, das hat irgendwie was, das hat einen Kern dieser Bewegung, ist da irgendwie mit drin. Jetzt, der war diese große Enttäuschung. Viele sind gegangen, haben diese Bewegung verlassen. Einige, die haben alles richtig gemacht. Wo ist der Fehler? Und ich habe da was entdeckt, ich will euch mal zeigen, in Offenbarung 10. Mhm. Wir hatten das ja vorhin schon gelesen, diese große Enttäuschung, Offenbarung 10. Wie kam es eigentlich, dass es dann weiterging? Also ich meine, das Kuriose war ja, nach der großen Enttäuschung sagt der Engel hier, in Vers 11, und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen, Sprachen und Könige. Und man denkt, woher soll der die Kraft haben? Der hatte gerade die große Enttäuschung, es war bitter im Magen, jetzt heißt, du sollst nochmals weissagen. Und dann habe ich hier gelesen, ein Vers weiter, 11,1. Und mir wurde eine Messschnur gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche daran anbeten. Jetzt wird ihm eine Messschnur gegeben und die Antwort ist, misst das Heiligtum. Was Heiligtum? Was hat das Heiligtum damit zu tun? Also, wo war der Fehler? Was haben die gemacht? Sie hatten eine Naherwartung, es war süß wie Honig im Mund. Dann kam die große Enttäuschung, es war bitter im Magen. Und der Engel sagt, du musst nochmal weissagen und gibt ihm eine Messhut und sagt, vermiss das Heiligtum. Mhm. Warum? Was war? Was war passiert?
Das ist ja sehr spannend. Ich habe vorhin schon gesagt, das Heiligtum ist so ein Schlüssel, um viele Dinge besser verstehen zu können. Ohne das Heiligtum wissen wir gar nicht, wie es zusammengehört. Mhm. Aber das Heiligtum gibt eigentlich der ganzen Sache Form und Sinn.
Und die mussten es vermessen.
Das Heiligtum hat eine besondere Bedeutung, gerade wenn es darum geht, dass etwas geschehen sollte im Heiligtum. Und wenn man etwas misst, dann wird das deshalb gemessen, weil man sehen möchte, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ob das, was man angenommen hat, die richtige Länge hat oder nicht die richtige Länge hat, wenn man ein Metermaß zum Beispiel nimmt. Mhm. Ja? Hier sollten die gemessen werden, die ins Heiligtum hineingehen und nicht im Vorhof stehen bleiben. Mhm. Ja? Das Heiligtum hat ja zwei große Fixpunkte. Vielleicht sollte man das mit einbinden, um das besser verständlich zu machen. Das Heiligtum war aufgeteilt in das Heilige und Allerheiligste und es stand in einem Vorhof. Und der Vorhof war so groß wie zwei Quadrate, die man zusammenschiebt. Mhm. Und damit wurde es ein Rechteck. Aber wenn man die zwei Quadrate nimmt und möchte den Mittelpunkt haben, dann muss man die Diagonalen setzen. Und der Mittelpunkt des ersten Diagonals im Vorhof war, da stand der Brandopferaltar. Das heißt, der Brandopferaltar ist ein Sinnbild für den Tod Jesu. Dort ist er gekreuzigt worden, dort ist das Lamm gestorben, nicht wahr? Und der zweite Brennpunkt, des nächsten Quadrats war das Allerheiligste. Da war die Bundeslade gestanden. Mhm. Und deshalb spricht hier die Sache, da muss Gericht passieren. Mhm. Das ist schon sehr spannend. Das heißt, eigentlich ist es ja so, dass alle wesentlichen Elemente die mit einem Lösungsplan was zu tun haben, mit Jesus was zu tun haben, wenn da was geschehen ist, dann hat das meistens Auswirkungen auf diese Erde gehabt. Mhm. Also es war nicht nur ein Ereignis im Himmel, sondern es hat Auswirkungen auf diese Erde gehabt. Ja? Nehmen wir zum Beispiel an, als Jesus geboren worden ist. Und Jesus ist das Zentrum, ja? Das Zentrum der Bibel. Als Jesus geboren worden ist, da war doch so, dass die Weisen aus dem Morgenland gerufen worden sind, 2000 Kilometer entfernt und noch weiter. Und sie sind geführt worden durch einen Stern. Mhm. Also, wenn ich heute raufschaue, und wenn viele Sterne da sind, ist es wunderbar zuzuschauen, aber kein Stern sagt mir, wo ich hingehen muss. Aber dieser Stern hat sie geführt. Und er ging bis Jerusalem und von Jerusalem dann wieder zurück nach Bethlehem. Also hat Ecken geschlagen. Das muss ein besonderer Stern gewesen sein. Ja? Als Jesus getauft worden ist, da kam der Heilige Geist herunter in Form einer Taube. Auch etwas passiert. Als er gestorben ist, das sollten wir vielleicht kurz mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 27. Und wir merken, das ist schon sehr, sehr spannend. Matthäus 27. Da werden uns Elemente genannt, die hilfreich sind, um vielleicht das zu verstehen, was ich gleich noch sagen möchte. In Matthäus 27, da lesen wir im Vers 45. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also man muss wissen, die erste Stunde war immer 6 Uhr früh. Die sechste Stunde war dann 12 Uhr mittags, die neunte Stunde war 15 Uhr nachmittags. Ja? 15 Uhr nachmittags war der Moment, wo das Lamm im Heiligtum geschlachtet worden ist. Ja? Okay? Jesus ist gestorben um 15 Uhr. Und in dieser Zeit, wo er am Kreuz hing, da wurde es plötzlich total finster. Das war schon sehr merkwürdig für die Leute. Es war nicht Sonnenfinsternis, die sind nach 10 Minuten vorbei. Das hat 3 Stunden gedauert. Ja? Und dann geht es weiter. Als er dann gestorben ist, was steht hier? In Vers 51, 52. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auch und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Das heißt doch, als Jesus da gestorben ist, da war die ganze Natur beteiligt. Das war nicht irgendetwas. Mhm. Ja? Jetzt hast du gerade Offenbarung Kapitel 10 angesprochen, 11. Das heißt, irgendetwas Wichtiges muss im Heiligtum passieren. Es sollte ein Rohr gemessen werden. Oder ein Rohr mal da.
Mit dem Maßrohr.
Maßrohr, um es zu messen. Jetzt ist interessant, als Jesus in den Himmel ging, da wird uns in Hebräerbrief etwas Interessantes gesagt. Und zwar in Kapitel 1 des Hebräerbriefs und dort Vers 5. Oder nehmen wir Kapitel 5, Vers 5 ist vielleicht besser in dem Zusammenhang. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, im Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also die Bibel sagt uns, dass Jesus unser Hohepriester ist. Und er ist derjenige, der bei der Auferstehung in den Himmel gegangen ist und wurde dort eingesetzt als Hohepriester bei seiner Auferstehung. Und interessanterweise ist so, dass wenn ein Hohepriester im Heiligtum ist, dann hat er besondere Aufgaben. Der Hohepriester hat besondere Aufgaben. Er musste den Versöhnungsdienst durchführen, aber einmal im Jahr hat er die Aufgabe des großen Versöhnungstages. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann würde es bedeuten, dass Jesus nach seiner Auferstehung wohl Hohepriester geworden ist, ist richtig, in Kraft auferstanden, aber dass 1844 eine Aufgabe übertragen worden ist, die etwas mit der Reinigung des Heiligtums zu tun hatte.
Denn am Ende von 2000 Jahren, Abend und Morgen, soll das Heiligtum gereinigt werden.
Soll es gereinigt werden. Das hat mit der Aufgabe zu tun. Das heißt, er ist als Hohepriester tätig geworden, um sein Volk zu richten. Die Bibel spricht so oft, dass sein Volk durch Gericht erlöst werden muss. Jesaja Kapitel 1, Vers 27.
Freigesprochen werden.
Freigesprochen werden. Es ist ein Gericht für die Heiligen, so Daniel Kapitel 7. Mhm. Ja, Gott möchte Menschen, die in Sünde gefallen sind, freisprechen. Und das ist sein Dienst, den er ab 1844 tut. Und die Bibel sagt es ganz deutlich darüber. Das heißt, als Jesus damals in den Himmel gegangen ist und als Hohepriester eingesetzt worden ist, da gab es auch Dinge auf dieser Erde. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, als er von ihnen gegangen ist, sagt er, warte noch ein bisschen, noch ein paar Tage, dann wird was passieren.
Bis die Kraft aus der Höhe empfangen.
Bis die Kraft aus der Höhe. Mhm. Da war die Ausgießen des Heiligen Geistes. Mhm. Die Ausgießen des Heiligen Geistes waren nicht nur, weil 120 Leute zusammen waren und gebetet haben, sondern weil er als Hohepriester eingesetzt worden ist. Und die Auswirkung war, dass er hier auf der Erde ein Feuer angezündet hat unter den Jüngern, die sich sonst gefürchtet haben, waren plötzlich überall da und haben mit Freimut das Evangelium verkündigt. Ja? Wenn Gott etwas tut im Himmel, dann hat das Auswirkungen auf diese Erde. Wenn Gott aus dem Heiligtum wieder herausgeht, das heißt seinen Dienst als Hohepriester beendet.
Das ist ja noch zukünftig.
Das ist noch zukünftig. Dann scheint das auch Auswirkungen zu haben auf dieser Erde. Mhm. Und vielleicht sind das die Auswirkungen, die wir schon angefangen haben zu lesen. Hier in Matthäus Kapitel 24 haben wir gesagt, dass die Sonne verfinstert, der Mond dunkel wird und dann mit Blut und dann die Sterne vom Himmel fallen und die Elemente da sind. Das war genau die Zeit 1844. Das heißt, da gab es gewaltige Auswirkungen auf diese Erde.
Beim Eintritt ins Allerheiligste.
Ins Allerheiligste. Mhm. Wenn er rausgeht, lesen wir das vielleicht auch nochmal. Offenbarung Kapitel 6. Da werden nämlich beim siebten Siegel ähnliche Dinge erwähnt. Kapitel 6 in Offenbarung und ich lese ab Vers 12. Und ich sah, als das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt. Und der Himmel entwich wie eine Schriftrolle. Und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihren Orten. Und die Könige und die Großen, die Obersten und so weiter steht hier. Sie verbargen sich in den Felsen und Klüften und fragten, wer kann bestehen?
Das ist das sechste Siegel, Ende der Gnadenzeit bis Wiederkunft.
Ja, das ist schon spannend. Mhm. Das heißt, wenn er rausgeht, wir wissen nicht, wann es genau ist, aber wenn er rausgeht, wird es auf dieser Erde gewaltige Auswirkungen geben. Und vielleicht merken wir heute mehr denn je, dass das, was wir heute erleben, aktueller ist als die Zeit auf übermorgen. Das, was wir heute erlebt haben in den letzten Monaten, zeigt uns, was wir nie gedacht haben, dass die ganze Welt in Quarantäne geschickt worden ist zum Beispiel. Mhm. Das hat man sich nie vorstellen können. Wir merken, dass wir praktisch, unsere Erde hängt am Tropf. Alle Dinge, die wir haben, die ganzen Ressourcen, die ganze Umwelt, hängt an einem seidenen Faden. Und jeder pokert, was er noch am meisten rausholen kann. Mhm. Aber es werden große Probleme kommen auf dieser Erde. Das heißt, wenn er wiederkommt, und die Zeit ist uns nicht genau festgelegt, das macht Gott nicht. Wenn er das sagen würde, wird wie bei der Milo-Beredung zwei Tage vorher alle plötzlich gläubig werden. Das will er nicht. Aber er zeigt uns die Dinge, die kommen werden. Und wenn diese Dinge jetzt kommen, wissen wir, jetzt ist die Zeit, wo etwas passiert. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht noch in Offenbarung Kapitel 11 einen Text lesen. Ich meine, wenn man da anfängt zu lesen, kann man gar nicht mehr aufhören. Ist einfach so spannend. Okay. Ich lese in Kapitel 11 den Vers 16. Und die Völker sind zornig geworden, steht hier. Denn es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen.
Du bist in Offenbarung 11, Vers?
Kapitel 11, Vers 16. Was ist das? Vers 18, Entschuldigung.
Okay.
Ich habe Vers 16 gesagt, Vers 18. Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Also das haben wir uns ja auch nicht vorstellen können, je. Dass man je unsere Erde vernichten könnte. Also es scheint sehr, sehr aktuell zu sein, was hier steht. Mhm. Ja, und das ist geschrieben worden 100 nach Christus, vor 2000 Jahren. Niemand kann sich vorstellen, dass je die Erde zerstört werden kann. Und wir merken, heute ist das ohne weiteres denkbar. Mhm. Und wir sehen, dass diese Elemente, die da kommen, die großen Naturereignisse, die werden kommen, werden zeigen, es ist die Zeit gekommen, wo Gott sich aufmacht, aus dem Heiligtum rauszugehen. Und dann kommt die Wiederkunft Jesu.
Und auch dem werden so Zeichen vorangehen. Also wir werden das erleben. Der Zeitpunkt wird irgendwie dargestellt werden.
Ja.
Das ist interessant.
Also es ist schon spannend, darüber nachzudenken.
Und jetzt habe ich eigentlich, ich wollte jetzt eigentlich nochmal ganz kurz drüber sprechen, über die, gerade wo wir so sprechen, Typus und Antitypus, aber das glaube ich, das kriegen wir nicht mehr hin. Vielleicht noch ganz kurz, wir nehmen uns jetzt einmal noch 2 Minuten. Ganz kurz ein Blick in die Zukunft. Was wird denn jetzt noch geschehen? Also sozusagen, was kommt jetzt noch zukünftig auf uns zu? Worauf können wir heute noch warten? Was wir noch sehen? Also wir wissen, Tag und Stunde der Wiederkunft weiß niemand. Aber wenn ich jetzt ins Heiligtum hineinblicke, was sind die Ereignisse, die jetzt noch fehlen oder auf dieser Erde? Also was sind die nächsten Dinge, die uns erwarten, bis Christus dann zurückkommt, damit wir so einen kleinen Fahrplan haben?
Ja, es ist immer schwierig, einen Fahrplan aufzustellen. Mhm. Was wir sehen, Jesus sagt, es wird hinfort keine prophetische Zeit mehr sein, nach 1844, sagt die Bibel ganz deutlich. Hinfort keine prophetische Zeit mehr. Was Jesus sagt, sind Ereignisse. Mhm. Und die Ereignisse werden uns dann eigentlich, wenn sie geschehen, erst richtig bewusst werden, dass es jetzt soweit ist. Jesus sagt, ich sage es euch vorher, damit, wenn es dann passiert, ihr wisst, ich habe es gesagt. Ja. Ja, also er sagt es nicht, damit wir jetzt irgendwelche Daten ausrechnen. Das ist nicht die Intention von Jesus. Tag und Stunde sollten wir nicht wissen. Ja? Er sagt nicht Zeit und Stunde oder Zeit, sondern er sagt Tag und Stunde. Das heißt also, den genauen Zeitpunkt werden wir nicht haben. Aber wir sehen ganz deutlich aufgrund der Zeichen der Zeiten, wir haben jetzt nicht die Zeit, über Matthäus 24 mal ein bisschen nachzudenken, aber da werden sehr viele Zeichen gegeben und die Zeichen sind so aktuell, dass wir sagen, je mehr wir in diese Zeit hineinkommen, umso fester können wir sehen, dass das, was da gemeint ist, sich jetzt erfüllt. Mhm. Ja? Also ich denke, die ganze Naturprobleme, die wir jetzt vor uns haben, die sind ein ganz deutliches Zeichen, was auch in Matthäus 24 genannt wird. Da werden unter Umständen auch Seuchen genannt, die ganze Erde bedecken werden. Ja?
Mhm. Das ist das, was wir aktuell gerade sehen. Ich habe versucht, einen Text zu finden, wo Petrus sagt, das prophetische Wort ist wie unser Licht.
Ja.
Wo sagt er das?
Zweiter Petrus.
Zweiter, ich bin Erster.
Zweiter Petrus, Kapitel 1, Vers 18.
Vers gut da, ne? 2. Petrus, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Wir tun gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Vielleicht möchte ich noch dazu sagen, das ist ein sehr spannender Text, was hier steht. Aber er wird im Zusammenhang geschrieben, Petrus schreibt ihn, er war mit Jesus auf dem Verklärungsberg. Mhm. Er hat ihn zum ersten Mal, ein paar Jünger waren mit oben, verklärt gesehen, das haben sie nie vorher gesehen. Und sie sagten, es ist so schön, wir bauen gleich 3 Hütten, da waren nämlich Elia und hier und Mose dabei, lass uns 3 Hütten bauen, lass uns hier bleiben, wollen gar nicht mehr runtergehen. Also was Schöneres hätte man sich nicht vorstellen können. Aber Petrus sagt nicht, das ist das, was das Wichtigste ist. Er sagt, wir haben noch fester das prophetische Wort. Mhm. Das ist sehr spannend. Mhm. Und dieses prophetische Wort haben wir in der Hand. Und wir müssen studieren. Und wir werden feststellen, die Zeitung von übermorgen ist nicht so aktuell wie die Bibel.
Mhm. Das ist gut.
Und das macht Mut.
Amen. Wir müssen studieren, so wie die ersten Jünger, so wie die Reformatoren, so wie die Milleriten. Ja. Wenn wir das auch machen, haben wir auch diese Festigkeit im Herzen.
Ja.
Vielen Dank. Also unsere Zeit ist leider vorbei. Aber danke, dass wir uns darüber unterhalten konnten, über die Wiederkunft, über die Naherwartung damals in der Mitte der Zeit und auch heute. Danke, dass du die Zeit genommen hast, dass du bei uns warst. Ja. Danke auch euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ist, glaube ich, ein spannendes Thema, die Wiederkunft, die Naherwartung und auch natürlich das Heiligtum, über das man, glaube ich, noch ganz viel sprechen kann. Vielleicht schaffen wir das irgendwann noch einmal. Jedenfalls bis hierhin freue mich schon auf die nächste Sendung, dann Eisberg voraus 35. Dazu auch eine herzliche Einladung und Gottes Segen euch.